Heute von der Art Karlsruhe in der Messe Karlsruhe zu Gast ist der Künstler und Fotograf Elger Esser. Herzlich willkommen, Herr Esser.
Dankeschön.
Herr Esser, Sie arbeiten als Künstler mit dem Medium der Fotografie. Sie haben dort studiert, wo nahezu alle großen deutschen Fotografen studiert haben, nämlich an der Kunstakademie Düsseldorf in der Klasse von Bernd und Hilla Becher. Da haben Sie es mal gewagt, einen Sonnenuntergang zu fotografieren. Warum war das ein solcher Skandal?
Nun ja, es war ja auch erstmal ein Weg dahin, nicht? Und die Becher-Klasse hat sich ja dadurch ausgezeichnet, durch einen sehr neutral dokumentarischen Blick. Und viele der Schüler, die auch schon damals arriviert waren, Kollegen, die schon Museale ausgestellt haben, die zwar schon den Weg von der Schwarz-Weiß-Fotografie in die Farbe gefunden hatten, mit großen ikonografischen Bildern zur Berühmtheit gebracht hatten, haben trotzdem immer diesen objektiven Blick beibehalten, den die Bechers ja mit der systematischen Fotografie von Industriebauten des 19. Jahrhunderts und 20. Jahrhunderts betrieben haben. Nun ja, und man ist natürlich junger Kunststudent und sucht so seine eigene Sprache. Und ich bin halt anders geprägt worden durch eine Kindheit in Rom, durch französische, deutsche Eltern in Rom groß geworden. Mich haben eben ganz andere Eindrücke erreicht gehabt. Und Bernd Becher sagte immer zu mir, Kunst ist täglich Brot, ja, und ich hatte mich beworben mit Bildern, die ich auf Reisen durch Italien und Frankreich gemacht hatte. Und er sagte, Esser, Sie können ja nicht immer wegfahren, Sie müssen ja hier bleiben und hier arbeiten.
Also sozusagen mehr Hochöfen und Wassertürme und ähnliches
fotografieren. Ja, er hat mich versucht, natürlich in sein Lager zu bekommen. Das habe ich auch zunächst so ein bisschen gemacht. Und dann hat man aber langsam gemerkt, dass die eigenen Interessen woanders liegen. Und das mündete dann eben auch in einer Serie, wo ich mich zum ersten Mal gefragt habe, was ist ein Bild und was ist eine Fotografie? Und ich habe immer zwischen Bild und Fotografie unterschieden. Und ich habe damals Porträts gemacht, also oder Figuren in einen Raum gesetzt und habe so altmeisterliche Gemälde aus der niederländisch-flämischen Malerei nachgestellt und dachte, man kann sich also Bilder auch bauen, nicht? Man muss nicht als Fotograf unbedingt irgendwo was finden, sondern man kann sich einfach sein eigenes Bild bauen. Und als ich das für mich entdeckt hatte, was ja schon auf eine gewisse Nicht-Objektivität, ja, deutete, war der Weg zum Sonnenuntergang nicht mehr weit. Aber es galt als absolut verpönt. Also als ich mit diesem Sonnenuntergang dann auch meine Akademie abschloss, eine Brückenansicht in Tournai-Charente, einer neugotischen Brücke, wo eben eine kleine Sonne noch durch die letzten gotischen Bögen durchleuchtet, hat die ganze Klasse gesagt, das geht nicht, das darfst du nicht machen. Und da habe ich mir sozusagen was Spätpubertäres beibehalten. Wenn man mir sagt, ich dürfte was nicht, dann sage ich jetzt erst recht.
Sie haben gerade schon erwähnt, Sie sind in Rom aufgewachsen. Eigentlich geboren in Stuttgart. Ihr Vater Manfred Esser lebte dort als Autor, ja, hat auch Hörspiele produziert, ja, für den Süddeutschen Rundfunk. Nach Rom kam Ihre Familie durch ein Villa Massimo-Stipendium, das Ihr Vater bekam.
Genau.
Warum blieb die Familie denn dort? Nach diesem, ja, einen Jahr?
Ja, schwere familiäre Verwicklung, Trennung meiner Eltern, Künstlerpaar, junge Leute, nicht, die 68er, alle Ingredienzien, um eine Beziehung zu sprengen. Und meine Mutter beschloss, mit mir in Italien zu bleiben. Ja, wie soll ich sagen? Also ich habe das nicht entschieden. Ja? So, ich war dann einfach dort und hatte eben ein anderes Panoptikum, nicht, in dem ich dort groß geworden bin. Es klingt immer sehr, heißt es immer, oh, wie schön und Rom und so. Aber ich sag mal, die Kindheit war eher eine steinige Kindheit, also so wie Rom.
Ja. Also jetzt kein Privileg, in Rom,
nee,
groß,
also,
werden zu dürfen.
Ich bin nicht Teil der Jeunesse dorée und auch nicht einer, wie man in Frankreich so schön sagt, gauche caviar. Das war schon ein mühsames Versuch, sich irgendwie zu orientieren. So, und eigentlich habe ich ab 14 letztlich allein gewohnt.
Ihr Name, Elger Esser, ist das der Name, mit dem Sie auch geboren wurden? Das klingt ja sehr ungewöhnlich.
Ja, also mein Vater war ja schon ein guter Sprachexperimentator. ja, Schüler von Max Bense und im Umfeld von Helmut Heißenbüttel und Reinhard Döhl. Also das waren schon sehr wortgewandte und wortgewaltige Schriftsteller, die sich noch in der Sprache auskannten, die nicht ein Seminar für kreatives Schreiben besucht hatten. Ich glaube, er suchte zu dem ganz gewöhnlichen Namen Esser, der ja im Rheinland 100.000-fach vorkommt, einen klangvollen Vornamen zu finden. Und er hatte ja seinen ersten Roman geschrieben in Dublin während seiner Studienzeit, am College dort, da wo das Book of Celts auch ausgestellt ist. Und irgendwie hat er diesen keltischen Namen Elgar vielleicht damals schon im Hinterkopf gehabt.
Mit diesem Namen sind Sie groß geworden in Rom. Wie sehr hat diese Stadt Sie geprägt, Herr Esser?
Ja, schon stark, weil man kann sich ja nicht entziehen. Kleiner blonder Junge läuft durch die Straßen. Es war immer offensichtlich, ich gehöre dazu, weil man bewegt sich anders, wenn man sich auskennt. Und doch war offensichtlich kein Italiener. Es ist immer ein Gefühl der Befremdung, des Nicht-zu-Hause-sich-Fühlens. Wie soll man es beschreiben? Durchaus immer kontrovers konfrontiert mit der deutschen Geschichte, mit der man ja so auch aus meinem Umfeld ja sowieso ein gebrochenes und ganz klares Verhältnis hatte. Aber es war schon so, dass ich meistens tagtäglich eigentlich mit Hitlergrüßen konfrontiert wurde von meinen Nachbarskindern und Jungs und so. Man hat sich dann natürlich auch früh interessieren müssen, ja, für historische Kontexte und wohin man überhaupt gehört. Und letztlich habe ich mich immer nach Deutschland gesehnt, ja, und als ich dann in Deutschland war, habe ich mich natürlich rückgesehnt.
Sie gingen nach Deutschland, als Sie fertig waren mit der Schule, haben dort eine Fotografenlehre angefangen.
Ja, ich hatte die Chance, einfach in Düsseldorf unterzukommen, nicht? Unter schwerem Protest meiner Eltern. Fotografen hieß es, das sind ja wie Friseure, ja, die sind für Dauerwellen zuständig, aber für nichts Besseres, ja. Ich habe mich aber nicht vom Weg abbringen lassen, habe erstmal so das Handwerk von der Pike auf gelernt. Das war sehr nützlich, also auch so eine Struktur. Wir haben hart gearbeitet, also meine Tage waren 16-Stunden-Tage. Da lernt man einfach zu arbeiten, durchzuhalten, dran zu bleiben. Ja, und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich gute Leute um mich herum hatte, früh gute Freunde gefunden hatte. Lauter Dinge, die mir später Bernd Becher noch mit auf den Weg gegeben hat. Also wenn ich so zurückdenke an meine Studienzeit, hat Bernd Becher mich schon innerhalb der ersten 2 Jahre mit 5 Lehrsätzen eigentlich schon auf den Weg gebracht gehabt, nicht? Er war ja ein sehr wortkarger Mensch, sehr schüchtern, sehr introvertiert. Und eines der ersten Sätze, die er mir sagte, nachdem ich angenommen war in der Akademie, war: Esser, da kommen schwierige Zeiten auf Sie zu. Sehen Sie zu, dass Sie noch parallel zur Kunst noch was anderes machen und können. Sagte ich, ja, ich kann ja fotografieren, also man kann ja auch mit der Fotografie Geld verdienen, was heute immer schwieriger wird, so, aber für die Berufsfotografen. Und dann der zweite Lehrsatz war, ja, suchen Sie sich gut Ihre Freunde aus, ja, also das ist ganz wichtig. Ja, und als ich mit meinen Schwarz-Weiß-Sachen ankam, sagte er irgendwann, versuchen Sie es doch mal in Farbe, ja, so. Und dann kam eigentlich der Satz, der mein Leben verändert hat. Das war in Dortmund, standen wir frierend im Februar auf dem Feld. Ich habe ihm assistiert und wir fotografierten die Kuckerei dort, Hansa-Kuckerei in Dortmund. Und er sagte zu mir, Esser, man sollte eine Geschichte zu erzählen haben. Und ich war sehr perplex, weil der Satz traf mich wie im Mark und ich verstand ihn nicht. Und es sind solche Sätze, da schwingt so viel Bedeutung mit und man kann sie gar nicht einordnen erstmal. Und dann, so Jahre später, kam das in der Erinnerung wieder. Und da merkte ich, dass er bescheidenerweise meinte, man sollte eine Geschichte zu erzählen haben, aber eigentlich meinte er, man sollte Geschichte zu erzählen haben. Also der historische Blick, auch der Bechers, der Blick zurück, etwas für die Zukunft bewahren, das war ja sein Ziel. Und ich guckte ihn in dem Moment total ratlos an, ja, und er merkte, dass ich mit diesem Satz nichts anfangen kann, ihn aber wahrgenommen hatte. Und er sagte, naja, Esser, weißt du, ich habe einfach mein Ding gefunden und es konsequent weitergemacht. Und das war sehr haptisch und klar und damit konnte ich irgendwie auch was anfangen.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Kamera?
Oh, meine erste Kamera. Also meine erste Kamera war nicht meine Kamera. Ich habe noch nie eine Kamera geschenkt bekommen, also anders als meine Tochter, die jetzt schon mit 3 Jahren ihre eigene Digitalkamera hat. Meine erste Kamera war die geliehene Zweitkamera meiner Mutter, die sie auch, sagen wir mal, nur sehr schweren Herzens mir aushändigte. Da war ich 16. Und ich glaube, als ich das erste Mal abgedrückt habe, war eigentlich schon beschlossen, für mich innerlich, dass ich das zum Beruf machen möchte.
Was hat Sie damals so daran fasziniert?
Das kann ich gar nicht sagen heute. Also es ist ja, ich sag mal so, die ersten 10 Jahre in der Adoleszenz oder sagen wir mal, man wird erwachsen, da ist man ja sozusagen, im Italienischen würde man sagen, mina vagante, also man ist irgendwie so ein Blindgänger. Ja, so. Man weiß ja nicht wirklich, ob man Dinge entscheidet oder ob sozusagen das Unterbewusstsein für einen entscheidet. Ja, so. Es ist einfach nur ein Gefühl und man ist ja auch sehr gefühlsgeladen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe dann diese Kamera immer mit in die Schule genommen und binnen eines halben Jahres war ich der Schulfotograf, nicht? Und habe die Theateraufführung, die Sportfeste und so dokumentiert. Und das war so dann schon so, wo ich mich so leicht beruflich anerkannter fühlte. Oder ich hatte da so schon so ein, in meinem ganzen Exotsein als Deutscher in Italien, in der deutschen Schule, als Vermittler zwischen den deutschen Diplomatenkindern und eine Industriemagnatenkinder, die dort zur Schule gingen, und den Italienern war ich ja sozusagen als Aussteigerkind, ja, der Vermittler zwischen diesen unterschiedlichen, und so war ich mit dem Fotografieren auch so eine Art Vermittler. Ja. Das hat mir einfach gefallen.
Herr Esser, Sie haben in diesem Jahr den großen Staatspreis für bildende Kunst des Landes Baden-Württemberg bekommen, den Oskar-Schlemmer-Preis. Die Jury war hochkarätig besetzt, unter anderem mit den Direktorinnen der Staatsgalerie Stuttgart, der Kunsthalle Karlsruhe. Carola Kraus vom MUMOK, dem Museum für Moderne Kunst in Wien, war dabei. Sie stammt ja aus der berühmten Sammlerfamilie der Gresslins aus St. Georgen. Auch Julia Voss hat sich für Sie als Hauptpreisträger ausgesprochen, Kunstredakteurin, stellvertretende Feuilleton-Chefin der FAZ. Trotzdem gab es auch Kritik an dieser Preisvergabe. Da war zu lesen, ausgerechnet der Schlemmer-Preis, der benannt sei nach einem so fortschrittlichen Künstler, gehe nun in diesem Jahr an einen dermaßen Traditionalisten wie Elgar Esser. Wie sehr hat Sie das getroffen?
Im ersten Moment trifft eine schlechte Kritik immer, nicht? Weil es ist schon so, dass man Dinge sehr schnell zerreden kann und Dinge auch, die langsam gewachsen sind. Wir wissen selber, ne, aus Erfahrung, dass ein Baum 100 Jahre braucht, um groß zu werden, aber innerhalb von 3 Minuten ist er gefällt. Ja? Und so finde ich, Kritik ist immer einfach. Nicht? Einfach mit einem Handschlag so über was hinwegfegen. Im zweiten war es so, dass ich einfach mir das mehrfach durchgelesen habe, dann auch ein näheres Umfeld dazu befragt habe und alle haben mich eigentlich gestärkt, dass es auch eine dümmliche Kritik war und ist, ja. Das muss man über sich ergehen lassen. Ne? Das zieht auch wieder vorbei. Also ich würde einfach da mit der Philosophie umgehen, Unrat vorbeischwimmen lassen. Es ist so, und das ist halt auch etwas, was durchaus in meine Biografie passt. Ja? Jede Karriere verläuft nach dem gleichen Muster ab. Zuerst wird man belächelt, dann wird man ignoriert, dann wird man bekämpft und am Schluss wird man bewundert. Und das passt halt wunderbar auch da rein. Nicht?
Also wenn ich jetzt, guten Selbstbewusstsein,
wenn ja, ich das also jetzt wenn ich jetzt in die Kampfzone geraten bin, ja, dann ist es eigentlich schon ein Fortschritt vom ignoriert werden. Ne? So.
Was glauben Sie, was für eine Haltung steckt hinter dieser Kritik?
Ach, da muss man jetzt nicht zu tief greifen. Grundsätzlich würde ich aber natürlich sagen, dass Deutschland ein großes Dilemma hat, was Rückblicke und Rückgriffe in der Kunst angehen. Und es gibt einen, sagen wir mal, latenten Dogmatismus in diesem Land, dass alles, was nicht auf der Moderne fußt, nicht mehr akzeptiert werden soll und darf, weil nun mal das Dritte Reich als Spätfolge eines Ersten Weltkrieges, als Spätfolge eines Deutsch-Französischen Krieges, als Spätfolge einer Jahrhundertwende, wie auch immer, Dinge unmöglich gemacht hat. Interessanterweise ist dieses Problem gekoppelt an die Tatsache, dass Kunst in diesem Lande unbedingt etwas problematisieren muss. Also der Amerikaner liebt ja auch immer den gebrochenen deutschen Künstler. Man muss also so mindestens in die Ecke Nietzsche, Heidegger greifen, ja, und es besonders schwermütig machen, und es muss mit einer gebrochenen Latenz zur Schönheit, und der Künstler muss eigentlich ein Verzweifelter sein, damit er glaubwürdig ist. Das ist das eine Thema. Und das andere ist eben, es ist gekoppelt an diesen Begriff der Schönheit, ja, und da kann ich einfach nur sagen, diese Kritik, dass meine Dinger zu schön sind, wie man das immer so sagt, ja, die Arbeit, weißt du, das ist ein bisschen zu schön und so. Ich habe ja ausgestellt in Italien, in Spanien, in Australien, in Südkorea, in Amerika. Nirgendwo sagt mir jemand, dass das zu schön ist, nur in diesem Land. Und da herrscht in diesem Land dieser Moment, das aktuell überschätzt ist, dass ein Künstler nur aus dem Konzeptuellen kommen darf und dass Kunst erdacht wird. Ja? Und es ist heute nun mal gerade in bestimmten Schaltstellen der musealen Landschaft der Tenor, nicht? Dass es so sein muss. Man kann es genauso gut umdrehen. Und der Künstler, der Kunst macht, der Kunst wegen, der gilt als naiv. Aber ich würde immer noch sagen, wie die Franzosen, l'art vient du cœur et pas de la tête. So, also die Kunst kommt vom Herzen und nicht aus dem Kopf. Das würde ich also bis zum Ende auch verteidigen wollen.
Sie fotografieren Landschaften. Was interessiert Sie an diesem Motiv der Landschaft, Herr Esser?
Ja, da könnte ich einfach sagen, dass ich mir gar nicht die Landschaft vielleicht ausgesucht habe, sondern die Landschaft hat mich ausgesucht. Ich habe ja Porträts gemacht, ich habe Architektur, ich hatte immer die Suche nach irgendwelchen kulturellen Überlassenschaften. Das hat mich interessiert, interessanterweise vielleicht durch die Prägung von Rom, aber man muss es vielleicht gar nicht so überdeuten, hat mich einfach irgendwie etwas interessiert, was im Verfall begriffen ist. Vielleicht habe ich deshalb auch bei den Becher studiert. Die Industriekultur befand sich ja auch im Verfall, als sie begann, das zu dokumentieren. Mich hat das interessiert, nicht? Das schleichende Verschwinden von etwas. Und ich habe dann einfach irgendwann auf meinen Reisen etwas gesehen, und das war erstmal eine Stadtansicht, eine Stadtlandschaft. Das hat sich dann verselbstständigt. Also ich habe dann erstmal so Veduten gemacht, also das, was man aus dem 17. Jahrhundert kennt, von den Reisenden. Dürer ist ja nach Venedig gewandert und hat eben sehr schöne Skizzen gemacht an den verschiedenen Flüssen, am Inn auch. Ne? Ich glaube, München gibt es Aquarelle und so. Und das sind die klassischen Veduten. Und die gibt es ja dann bis hin zu Canaletto und Guardi, die natürlich Venedig und Norditalien sehr schön gemalt haben, auch schon mit Camera Obscura und so. Und es hat mich interessiert, und es gab ein wichtiges Buch, was ich zum Ende meines Studiums gelesen hatte, Die Kunst der Niederländer, 17. Jahrhundert, von Svetlana Alpers, einer berühmten Kunsthistorikerin für niederländische Kunst des 17. Jahrhunderts. Das hieß Kunst als Beschreibung, und das fand ich damals den besten Begriff. Der deckte sich auch mit der Art, wie Bernd Becher hat mit uns nie über Kunst gesprochen. Er hat nie das Wort Kunst in den Mund genommen. Er hat immer von Arbeit gesprochen, und er hat auch immer gesagt, Kunst ist täglich Brot, man muss also jeden Tag sich damit auseinandersetzen. Und für ihn war das Arbeit, und das macht die Dinge auch schon mal leichter. Also Kunst ist was Belastendes, und man entscheidet ja auch nicht, Künstler zu werden. Also ich habe eher Künstler immer verachtet in meiner Kindheit. So. Also die haben mir ja eher das Leben schwer gemacht. Und ich wollte alles andere werden als Künstler. Ja. Und das hat eigentlich vielleicht den Weg dann auch ein bisschen einfacher gemacht, nicht? Weil man dann einfach etwas unbeschwerter auch an die Sache rangeht. Und so kam dann die Landschaft in mein Bild, weil sich das von der Stadtlandschaft, ich bin immer weiter weggegangen, die Häuser wurden immer kleiner, irgendwann blieben nur noch ein paar Bäume übrig, und irgendwann hatte man nur noch das Nichts. So, und so habe ich mich so in diese Landschaft auch reingearbeitet.
Was Sie machen, ist aber manchmal tatsächlich auch eine Gratwanderung, Herr Esser. Sie haben zum Beispiel in Giverny fotografiert, im Garten von Claude Monet. Wie kam es dazu?
Das war eine Einladung. Es gibt ja immer wieder sehr engagierte Leute, und in Rouen gibt es einen sogenannten Pôle Image, und das ist ein kleiner Verein, der staatlich auch unterstützt wird und der dafür kämpft, dass es wirklich ein fotografisches Erbe der Region gibt, und sollte Deutschland auch mal einführen, sowas. Der hat gesagt, Esser, ich beobachte Sie schon seit langer Zeit und haben Sie nicht Lust, in der Normandie, Picardie, Eure, bei uns im Departement zu fotografieren? Und ich sagte, ja, selbstverständlich, ich bin sowieso immer des Weges und ich mache gerade mein Heliogravuren-Projekt. Und da kann man ja mal drauf schauen. Ja, und es wäre natürlich schön, wenn Sie auch was in Giverny, weil die finanzieren das mit. Und die haben natürlich Interesse, dass die Fotografen auch nach Giverny kommen. Sage ich, schwieriges Thema, ja. Verbranntes Terrain, ja, schon belegt, ja. Man gerät ja dann immer so ein bisschen in den Verdacht, jetzt braucht der jetzt noch den Monet, um sich da dran hochzuziehen und so. Eigentlich auch ganz gegen meine Haltung, weil es gibt dieses Phänomen natürlich in der Kunst, ne? Man misst sich mit den großen Meistern, um sich natürlich selber auch zum großen Meister zu stilisieren. Mich hat eigentlich immer interessiert, Unsehenswürdiges sehenswürdig zu machen und nicht mich an den schon gegebenen Sehenswürdigkeiten sozusagen damit ins Bild zu tragen. Und dann habe ich gesagt, muss ich mir überlegen. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, wer in Giverny schon fotografiert hat, was ist da entstanden. Und ich dachte, das ist eigentlich ein unmöglicher Ort für die Fotografie. Und dann hatte ich einen kleinen Einfall und dachte, naja, dann bin ich erstmal hingefahren und habe mich ganz regulär in die einstündige Schlange angestellt, mit dem Touristenstrom da rein und dachte, nee, also tagsüber geht schon mal gar nichts. Und dann dachte ich, wenn ich es machen möchte, muss ich nachts rein. Und dann habe ich gesagt, ich mache es, aber nur, wenn ich bei Nacht rein darf. Und dachte, somit bin ich auch vom Meister am meisten entfernt und habe mit ihm nichts mehr so direkt zu tun. Und der Verwalter, sehr netter Mann, Laurent Echobard, musterte mich von Kopf bis Fuß und gab mir die Schlüssel. Und so hatte ich freie Bewegung. Ja, und dann haben sich ganz interessante Parallelen ergeben, die ich so nie erwartet hatte.
Lassen Sie uns ein Bild beschreiben, Herr Esser. In der Kunsthalle Karlsruhe, in Ihrer großen Ausstellung, hängen mehrere in einem Saal. Da gibt es eines mit einem verwunschen aussehenden Teich. Schemenhaft verschwommen sind da dünne Bambusblätter, die sich während der stundenlangen Belichtung leicht hin und her bewegt haben. Auch auf dem Wasser sieht man Strukturen, weil da offenbar einige Karpfen oder andere Fische ihre Runde drehten. Und am Himmel haben die ganze Nacht hinweg Sterne ihren Weg gezogen. Ja. Weiße Lichtfäden spannen sich dort entlang. So ein Bild, ist das nicht fast zu schön?
Ach, es kann nie schön genug sein, da bleibe ich dabei. Nicht? Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich möchte nur die Unterscheidung machen, dass die Dinge nicht entstehen, um schön zu sein, aber man darf sie schön finden. Und ich möchte den Betrachter auch gar nicht irgendwas aufzwängen. Jeder kann da seine eigenen Emotionen reinprojizieren oder nicht. Ich habe einfach diesen Garten Giverny aus einer anderen Sicht fotografieren wollen. Und mein Zugang war wiederum die fotohistorische. Das heißt, ich habe mir sehr viele Bilder angeguckt, natürlich auch die Seerosen von Monet und so. Und war offensichtlich klar, ich will jetzt nicht eine fotografische Epigone der Seerosenbilder von Monet fotografisch nachbauen. Ich habe mir dann eben angeguckt, und das war das Spannende, Bilder, die Fotografen gemacht hatten und die Monet besucht hatten. Zum Beispiel Georges Clemenceau, der Präsident, war Hobbyfotograf. Und der hat Monet besucht in Giverny und hat eben Fotos, auch in Farbe damals, sehr aufwendig und teuer, von Monet in seinem Garten gemacht. Und diese Bilder waren so ein bisschen meine Richtlinie. Ich habe also eigentlich den Garten nochmal so fotografiert, als ob ich den Meister in seinem Garten fotografiere, nur dass er nicht mehr da ist. Also diese Form von Absenz hat mich interessiert. Und das spürt man auch so ein bisschen, weil man das Gefühl hat, das Bild geht gar nicht so sehr um das Dargestellte, sondern da fehlt sozusagen das Repoussoir-Motiv, nicht? Man hat ja früher immer einen Menschen platziert, mit dem sich der Betrachter dann identifiziert in dieser Landschaft. Und den habe ich jetzt einfach weggelassen. Und das ist ideell gesehen eigentlich, ne, der sah ja ein bisschen aus wie ein Gartenzwerg unter uns. Er hatte ja so einen Bart auch und stand dann immer so auch ein bisschen postiert in diesem auf dieser japanischen Brücke.
Genau, und die haben sie auch fotografiert, ja, aber bei Ihnen ist sie leer.
Bei mir ist sie eben leer und man spürt eben so eine gewisse Form von Absenz, die natürlich auch mit der Nacht zu tun hat. Die Nacht hat ja was Absentes, nicht? Also ist ja auch so, dass wir uns ja nicht in die Nacht begeben, sondern wir schließen uns ja von der Nacht in den Schlaf weg, nicht? Dadurch hat die Nacht ja was Absentes in unserem Gefühl und daher deckt sich das auch mit der Absenz von Monet in seinem Garten. Und das hat sich ganz gut gefügt, wo ich ihm plötzlich sehr nahe war, was ich nicht so bedacht hatte, wenn man sich, und da waren sie sicherlich alle schon in der Orangerie in Paris, wo diese großen Seerosenbilder, die sind ja alle in so lila Blautönen und so. Und ich stehe da nachts oder zur Dämmerung und alles ist blau und lila. Und ich dachte, oh Gott, jetzt, ne, also... Und die Bilder von, die Seerosen von der Orangerie sind ja nicht Plein-Air-Malerei. Das hat ja nicht, er hat ja nicht im Garten seine Staffelei aufgebaut, sondern er hat diese Eindrücke mit in sein Atelier genommen. Also eine ähnliche Latenzzeit wie die Fotografie. Man belichtet ja ein Bild und das dauert ja ein paar Tage, bis man das Bild entwickelt hat. Und Monet hat dann eigentlich auch schon so ähnlich gearbeitet. Er hat diese Impressionen bei Nacht und diese Farbtöne aufgenommen, hat vielleicht sich mit der Palette die Farben angemischt und ist dann ins Atelier und hat diese großen Seerosenbilder gemalt. Und da war ich ihm plötzlich ganz nahe. Was mir nicht gelungen ist, was ihm gelungen ist, bei Nacht sind die Seerosen alle zu. Aber er konnte sie natürlich offen malen. Ja? Da kann ich als Fotograf nicht lügen.
Aber Sie haben immerhin ein anderes Element in dieser Bilderserie drin, durch die Langzeitbelichtung in der Nacht, die Zeit. Auch Ihre Ausstellung jetzt in der Kunsthalle Karlsruhe hat einen Titel, dem das Wort Zeit eingeschrieben ist. Zeitigen. Welche Bedeutung hat die Zeit für Sie als Fotograf, Herr Esser, oder als Künstler?
Einen mehrfachen. Man ist so als Fotograf Herrscher über Zeit und Licht. Das finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Und es ist natürlich so, dass meine Bilder ja immer das, was ja so gerne momentan von der Kunst und von der Fotografie verlangt wird, dass wir sozusagen immer gegenwärtig sind und dass die Gegenwart beschrieben, problematisiert wird. Mich hat Gegenwart als Künstler nicht so interessiert. Das heißt jetzt nicht, dass ich auch zu Hause, wie von der Kritikerin beschrieben, mit der Postkutsche fahre, ne, sondern ich bin im Heute und Jetzt und ich bin auch ein politisch denkender und sozial denkender Mensch, aber als Künstler hat mich die Gegenwart nicht so interessiert. Und Ziel war es sozusagen in diesem großen Rückblick, mit dem Rückgriff auch auf eine Enzyklopädie der inneren Bilder, die wir so mit uns tragen, die Gegenwart in den Bildern so gering wie möglich zu halten. Und das hatte dann zur Folge, dass man versucht, die Zeit in was Endloses zu dehnen. Damit kommt Langzeitbelichtung, aber das ist ja nur der eine Weg. Das heißt, man hat zwei Möglichkeiten, mit Zeitlichkeit umzugehen. Erstmal, dass ich ein Bild mache, was sich offensichtlich nicht so genau datieren lässt. Nicht? Es gibt Schwarz-Weiß-Aufnahmen von mir. Da könnte man denken, Mensch, wann ist dieses Bild gemacht worden? Vor 30, vor 50, vor 70, vor 100 Jahren oder vor 120 Jahren? Das ist die eine Form von Zeitlichkeit. Und die andere Form von Zeitlichkeit ist eben die rein technische, dass man eben mit einer Langzeitbelichtung die Idee des Momentes, was ja so klar in der Fotografie ein Thema ist, einfach ausschließt oder zumindest relativiert. Dass es einen Moment gibt der Wahrnehmung, also ich sehe was und mir gefällt es oder ich möchte davon ein Bild machen, dann ist es ein Moment. Und auch der Moment, in dem ich das Ganze erlebe, ist ein wichtiger Moment. Aber es ist eben ein Innehalten und es hat eine Dauer. Und diese Dauer versuche ich natürlich auch im Bild zu transportieren.
Es wäre zwei Zeitgenossen ein Gespräch mit dem Fotografen Elgar Esser. Herr Esser, warum machen Sie den Unterschied zwischen Fotografien und Bildern? Warum sagen Sie heute nach über 30 Jahren des Fotografierens ganz entschieden, ich bin kein Fotograf mehr?
Also ich sage mal so, das Gefühl, Künstler zu sein, wächst ja so nach und nach, nicht in einem. Und ich habe dann angefangen, mich Künstler zu schimpfen, als ich die Fähigkeit hatte, in einer anderen Sprache das Gleiche auszudrücken. Also, dass ich eigentlich einen roten Faden in meiner Arbeit bilden konnte, obwohl ich unterschiedliche Dinge in Angriff genommen habe. Oberflächen, Techniken, so. Also dass man sozusagen eine Form der Sprache entwickelt hat. Der Unterschied Fotografie-Bild ist ein Unterschied, der mit der Geburtsstunde der Fotografie schon in der Diskussion war. Es gibt eben sehr schöne Zitate, auch zum Beispiel von Eugène Delacroix, der sagte, wenn es die Fotografie schon gegeben hätte, hätte ich nie angefangen zu malen. Und da zeigt er natürlich das ganze Dilemma, dass bis hin zu Bernd und Hilla Becher. Bernd Becher zeichnete Ende der 50er Jahre, als er anfing im Siegerland, die Fachwerkhäuser, hat er Bleistiftzeichnungen gemacht, bis Hilla ihm sagte, wenn wir das fotografieren, dann sind wir viel schneller. Ja? Also da zeigt sich diese Verbindung Malerei, Zeichnung, Fotografie. Und Charles Baudelaire hat eben auch in einem Essay über Eugène Delacroix ein sehr schönes Vergleich gemacht. Er sagt, es gibt zwei Formen der Fotografen. Das eine sind die Realisten und das andere sind die Fantasten. Und er schlägt sich ganz klar auf die Seite der Fantasten. Er sagt zugleich, beide sind große Klasse der Künstler. Aber der Realist, der hat halt einen Irrtum. Der sagt, ich betrachte die Dinge so, wie sie wären, wenn ich nicht da bin. Oder wie sie aussehen würden, wenn ich nicht da bin. Und ich beschreibe sie so, wie sie sind. Während der Fantast sagt, ich illuminiere, ich beleuchte mit meinem Geist, was ich sehe. Und dieses Abstrahlen möchte ich auf die anderen übertragen. Und das ist eben die Unterscheidung zwischen Bild und Fotografie. Der eine ist ein beschreibender, eine sozusagen indexikalische Sicht der Welt. Und das andere ist den Gegenstand mit etwas aufladen und eine Bedeutung in etwas reinlegen. Und diese Bedeutung eben auch in dem Bild zu transportieren. Und das hat mich halt viel mehr interessiert.
Wie entstehen Ihre Bilder, Herr Esser?
Ich bin auf Reisen meistens so 7-8 Tage alleine unterwegs, außer ich mache so ein Projekt wie Giverny oder Ägypten, wo, sagen wir mal, eine Hilfe nötig ist, um sozusagen auch eine ganze Nacht durchzuhalten, oder auf so einer großen Reise wie auf dem Nil in Ägypten, wo man sehr schnell sein muss mit Filmwechseln und so, da habe ich dann einen Assistenten dabei. Aber sonst mache ich das alles alleine mit dem Auto und fahre auf den kleinsten Landstraßen und Feldwegen durch Frankreich. Und manche Tage bewege ich mich einfach in einem Umkreis von 40 Kilometern. Hängt dann ein bisschen von der Motivik ab, vom Wetter. Und dann sammle ich so meine Ansichten.
Mit was für einer Kamera sind Sie da unterwegs? Machen Sie auch Fotos mit dem iPhone?
Ich mache auch Fotos mit dem iPhone, aber jetzt nichts, was ich so künstlerisch nutze. Das ist sozusagen das Familienalbum. Und sonst fotografiere ich mit einer großen Plattenkamera ein Schweizer Produkt, auch aus den 50er Jahren. Das mache ich jetzt nicht aus nostalgischen Gründen, sondern sie ist einfach sehr, sehr stabil und gut gebaut, ist wetterfest, rostet nicht und hat einfach so seine guten Dienste. Bernd Becher hat mit einem an deutschen Produkt gearbeitet, was auch aus den 60er, 70er Jahren stammte. Ich arbeite mit einem Produkt, was aus den End-50ern stammt. Die Objektive sind neu. Insofern ist der Blick, ne, immer so der eines Optikers, aber die Technik ist eigentlich aus dem 19. Jahrhundert. Da hat sich nicht viel getan. Es ist der Film, ein schwarzer Raum und vorne eine Linse. Und es wird halt, also ich mache immer noch alles auf Film. Es hat einfach technische Gründe und auch praktische Gründe. Ich bin so unabhängig von Elektrizität, unabhängig von irgendwelchen Softwareproblemen. Ich bin unabhängig von Temperaturschwankungen. Es kann regnen, nieseln. Ich kann einfach immer arbeiten. Ja, das kann man eben mit so schwerem digitalem Gerät nicht so tun. Und ich sag mal so, eine Negativ, was 20 mal 25 Zentimeter groß ist, ist immer noch präziser als jede digitale Aufnahme. Ich müsste sozusagen aus mehreren digitalen Aufnahmen eine Aufnahme zusammenbauen, und das ist Quatsch, das brauche ich nicht.
Wie haben wir uns das dann ganz konkret vorzustellen? Sie sitzen in Ihrem Auto, haben hinten im Kofferraum Ihre große Plattenkamera, fahren genau über einen kleinen Feldweg, genau, und sehen dann irgendwo irgendetwas, halten an, steigen aus und...
Und mache das Bild. Dann packe ich alles wieder ein und fahre weiter. Es ist auch so, dass ich mich nicht, also außer bei Projekten wie Giverny, wo ich ganz klar, in Giverny waren wir 6 Monate oder 5 Monate, immer während der Vollmondzeit, 4 Nächte, 4 Tage und haben gearbeitet. Oder in Ägypten 8 Tage auf dem Nil geschippert und jeden Tag von morgens 5 Uhr, 4 Uhr bis dann mittags Siesta, weil Sonne und keine Möglichkeit, Bilder zu machen. Und dann wieder abends und bis spät in die Nacht. Das ist eine Arbeitsmethode. Und die andere beschriebene ist so, wie ich arbeite. Das heißt, manchmal, es kommt aber sehr selten vor, dass ich irgendwie was sehe und sage, Mensch, da kommst du entweder morgen früh nochmal wieder, weil das Motiv ist so gut, aber das Licht ist so schlecht, dass sich's lohnt, ne? So. Aber es kommt auf jeder Reise vielleicht maximal einmal vor. Im Prinzip ist es so, dass ich fahre, sehe, fotografiere, weiterfahre, das nächste. Und es ist dann aber nicht so, dass man sich das so vorstellt wie von der Muse geküsst Reise. Es ist harte Arbeit. Also es ist, ich habe so den inneren Druck, dass ich schon so 8 bis 10 Motive am Tag mache. Also ich steige aus, mache ein Bild, maximal 2 negative, aber ein Bild, eine Einstellung und dann geht's weiter. Also man muss sich schon mit Großbild einfach entscheiden. Die Sache ist wirklich, dass man nicht, wie man das vom Kleinbildfotografen gewohnt ist, dass man dadurch, dass man die Masse hat und heute durch das Digitale sowieso, man macht 100 Aufnahmen von der gleichen Situation und sucht sich das Beste raus. Nein, man denkt vorher, man guckt vorher. Also bevor ich die Kamera auspacke, habe ich eigentlich das Bild schon im Geiste drin und dann muss ich eigentlich nur noch den technischen Moment verwirklichen.
In Ihren Landschaften gibt es ganz zentral immer wieder das Element Wasser. Das sind Flüsse, das sind Seen, da ist das Meer. Sie sind einmal auch auf einem Forschungsschiff unterwegs gewesen auf dem Meer mit 10 Meter hohen Wellen. Ich glaube damals nicht mit der großen Plattenkamera. Nee, welche Bedeutung hat das Wasser für Sie, Herr Esser?
Ja, ist ja ein besonderes Medium. Jeder von uns kennt ja das Gefühl, am Meer zu stehen und da drauf zu blicken. Es ist immer so in uns ein Spiegel der Seele, die Wogen, das tosende Meer, das ruhige Meer. Und für mich war es von Anfang an irgendwie etwas Magisches, was mich interessiert hat. Und zugleich war es eine formale Entscheidung. Ich mache ja schon gefühlsbetonte Bilder. Und zugleich ist ja die Fotografie ein distanzierendes Medium. Und das an der Schwelle zum Wasser stehen, ist ja auch an der Schwelle eines Mediums zu stehen, aus dem wir selber bestehen, aber in dem wir nicht mehr leben, wo wir wissen, dass wir da rausgekommen sind. Also wir waren ja alle mal eine Auster, ne, und sind jetzt eben Menschen. Und wir wissen, es ist eigentlich Bedrohung, es ist auch Gefahr. Zugleich wissen wir, es ist das pure Leben. Und man steht am Wasser und man fühlt sich groß und nichtig zugleich. Man fühlt sich glücklich und verzweifelt. Und so habe ich dieses Wasser eigentlich früh so für mich als inhaltliches Segment irgendwie lieb gewonnen. Und dann kam eben dieses Formale dazu, dass ich, wenn ich am Wasser stehe, auch den Vordergrund immer sozusagen ebne und gleich bekomme. Es ist in der Fotografie immer so schwierig, wie es ist ein bisschen wie der Text, wenn man Schriftsteller ist und man muss den ersten Satz schreiben, ja. Und sagte, heißt es ja immer, wenn man den ersten Satz geschafft hat, dann kann es losgehen. Ja? Und in der Fotografie ist es so, dass die heutige Welt uns mit so viel schönem städtischen und öffentlichen Mobiliar beschenkt, ja, und Müll und Dreck und die Zivilisation, und das Wasser spült es immer schön weg und das Zivilisatorische kommt sozusagen hinter dieser Grenze Wasser. Das hat sich dann einfach auch als eine Methodik erwiesen. Zugleich ist es natürlich eine wunderbare Metapher, nicht, für unsere Seelenzustände. Und ich denke, jeder von uns trägt auch irgendwie eine innere Landschaft in sich. Sonst gäbe es ja auch so Begriffe wie Heimat nicht.
Welcher Ort ist Ihr Sehnsuchtsort?
Ach, ich bin irgendwann übergegangen zu sagen, ich lebe nur in Deutschland, um mir die Sehnsucht nach dem anderen zu erhalten. Ne? So. Und ein bisschen ist es so. Also ich liebe Deutschland, ich würde nirgendwo anders leben wollen. Zugleich ist es ja so, dass Frankreich und Italien, der Süden, Griechenland, ja, das Morgenland, also auch die Sehnsuchtsländer des Südens, ja irgendwie eine klassische Konnotation des deutschen Künstlers sind, und das habe ich mir beibehalten. Also mit Skandinavien und dem Norden, da werde ich nicht warm, ja, so, das wird auch nichts mehr in meinem Leben. Und der Süden ist eben so meine Sehnsucht, und ich habe in Italien gewohnt und weiß nur allzu gut, dass Italien, als ich dort lebte, kein Sehnsuchtsland war für mich. Also es war nicht das Land, wo die Zitronen blühen, so, aber jetzt ist es das Land, wo die Zitronen blühen, und deshalb weiß ich auch, dass wenn ich nach Frankreich ziehen würde, dann wäre auch meine Arbeit weg. So, also es ist gut, in Deutschland zu leben. Sehnsucht ist ja immer das, was man gerade nicht hat.
Was haben Sie gerade nicht, wonach Sie sich sehnen, Herr Esser?
Ja, also ich muss sagen, wenn ich da durch die französische Provinz fahre, wo man sich denkt, also wenn ich hier leben müsste, würde ich sterben. Ja? Aber wenn ich dort bin und durchreisen darf, dann finde ich es großartig. Ich sehne mich doch jetzt so, ich glaube Gironde, Charente-Maritime, also da würde ich jetzt gerne schon etwas wärmere Temperaturen und meine Kamera aufstellen, so Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Arcachon. Ich glaube, das ist jetzt gerade ein guter Moment, darunter zu reisen.
Wir haben es schon mal angesprochen, das Thema Zeit, das eine Rolle spielt in Ihren Arbeiten. Da planen Sie schon die Veränderung des Werks mit ein in das Konzept. Können Sie uns das erklären, Herr Esser?
Die jüngste Arbeit, das sind versilberte Kupferplatten, die ich eben mit einem Tintenstrahldrucker Motive drauf gedruckt habe. Nun ist es so, dass Silber, wie wir wissen, oxidiert und die hellen Partien, also wo wenig Farbe drauf ist, werden so nach und nach nachdunkeln. Und ich habe jetzt hauptsächlich eben auch Sonnenuntergänge gemacht, ja, um wieder sozusagen auf meinen Ursprung nochmal zurückzugreifen. Und der Sonnenuntergang ist nun mal, also die Sonne ist der hellste Punkt im Bild. Und eben die Arbeiten werden sich so dahingehend entwickeln, dass eben später der hellste Punkt der dunkelste ist. Also die Sonne wird irgendwann schwarz werden. Das ist ein bisschen unheimlich, ist vielleicht auch mal nicht mehr so schön, ja. Aber es ist eigentlich ein ganz spannender Moment zu merken, ja, dass die Bilder runzelig werden, so wie wir auch runzelig werden. Also.
Wie wichtig ist für Sie die Literatur als Inspirationsquelle für Ihre Kunst?
Inspiration ist ja so ein bisschen ein problematischer Begriff, so ähnlich wie Schönheit, ne? Ist ja in der Kunst verpönt, ne? Inspiration und Kreativität, ja, das sind so No-Gos, aber es ist nun mal so, dass Literatur für mich eine große Rolle spielt. Ich muss sagen, meine Eltern wollten immer, dass ich viel lese und ich habe aus reinem Trotz gar nicht gelesen, ja, so. Und dann irgendwann musste ich doch feststellen, dass da sich sehr schöne Welten eröffnen in der Literatur. Und so ist es schon so, dass bestimmte Literaten mir sehr wichtig sind, wobei es dann auch eben oft Philosophen sind und Schriftsteller, die man jetzt nicht so als Romancier bezeichnen würde, also Walter Benjamin, ja, oder Fernando Pessoa, ja, Krakauer. Das sind lauter sehr wichtige Autoren, die mir einfach in wenigen Sätzen immer mit was auf den Weg geben, was vielleicht auch gerade gut ist für das, was ich, an dem ich gerade dran bin, geistig oder ne, mich beschäftige. Und dann ist es wie ein guter Kompagnon, ein guter Reisegenosse. Aber zum Beispiel für meine Serie Combré der Heliogravuren, dieser Versuch, eine visuelle Erinnerung nachzubauen über ein Frankreich, was vielleicht eine Allgemeingültigkeit in der Fotografie haben könnte, so wie Proust eben Combré einen Ort beschreibt, den es realiter nicht gibt, der eine literarische Konstruktion aus mehreren Begebenheiten, Erinnerungen ist. Da war er nicht sozusagen Pate, aber ne, ich brauche nicht Proust, um diese Arbeit zu machen, aber er war ein guter Reisegenosse. Ne?
Für diesen großen Atlas Frankreichs, den Sie unter diesem Stichwort Combré bearbeiten oder immer größer anwachsen lassen, haben Sie sehr, sehr viele Aufnahmen schon gemacht. Vom Titel her, da steht dann der Name des Departements, vielleicht noch eine Region. Und
ja, also die Arbeiten sind immer mit Combré und dann der wirkliche Ort, wo die Aufnahme entstanden ist. Und dann, weil ich gerade so eine Kartografie mache, steht auch immer das Departement mit der Nummer und dem Namen. Weil das Ziel ist eben, von jedem Departement, jetzt Paris und Korsika mal ausgenommen, also einfach das ländliche, zentrale Frankreich, ist das Ziel, von jedem Departement circa 20 Heliogravuren zu haben und dann so ein Atlas eben von 1600 Bildern. Leider bin ich erst bei 120, 130 in 10 Jahren. Also so wie Bernd irgendwann zu Hiller meinte, in einem abendlichen Kneipengang mit mir,
also Bernd Becher und Bernd Hiller Becher,
genau.
Bei denen Sie studiert haben
ja,
an der Akademie.
Sagte Bernd Becher zu Hiller, ich glaube, wir werden nicht fertig. Und Hiller lachte und sagte, was willst du denn fertig werden? Ja, so, also Kunst ist immer nur ein bestimmter Ausschnitt und es ist verknüpft mit dem Leben des Künstlers und es ist immer begrenzt. Also eine Sammlung ist nie fertig. Wenn eine Sammlung fertig ist, dann lebt sie nicht mehr.